Ach, ist das heute endlich mal ein ruhiger Tag. Ich genieße es, den Blick schweifen zu lassen zu den Bergen. Da drüben, da liegt Bethel. Die Bundeslade wird von den Priestern bewacht. Aber was tun sie sonst? Ich höre nichts Gutes. Aber zu mir kommen die Leute und ich sitze unter der Palme und höre mir ihre Probleme an. Im Grunde ist es immer das Gleiche, was ich zu hören bekomme. Nachbarschaftsstreit, Angst vor Rache, militärische Kleinkriege. Aber das Schlimmste sind ihre Berichte von den religiösen Festen und Feiertagen. Wie lange soll das noch weitergehen, diese unsägliche Vermischung mit den Götzen anderer Völker? Und manche Priester fordern das auch noch. Ist es nicht Jahwe, der uns aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat? Ist er es nicht, sein Name sei gelobt, der uns von den Feinden gerettet hat und uns versorgt hat? Ich bin so froh über die Stille des Tages, denn nun kann ich hören, was Gott mir zu sagen hat. Jahwe, der Gott des Friedens und der Stärke, mein wunderbarer Retter und Ratgeber, der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat und unser Volk auserwählt hat zu seinem Eigentum. Nicht immer habe ich hier gesessen. Vor Jahren habe ich fast wie jede israelitische Frau geheiratet und Kinder bekommen. Mein Mann Lapidot war sehr verständnisvoll, als sich herausstellte, dass Gott mir einen Auftrag gegeben hat, Prophetin zu sein. Als Frau und Mutter. Gott hat mein Leben stark verändert. Er hat mir zugetraut, seinen Willen weiterzugeben, meinen Geist seinem Geist zur Verfügung zu stellen. Manchmal kann ich das gar nicht glauben. Doch es lag Segen auf dem, was ich weitergesagt habe. Die Menschen meines Stammes und meines Volkes kamen gern und waren gestärkt von meinen Worten. Besonders krass war es, als Barak zu mir kam. Ich hatte den Auftrag von Gott erhalten, ihn rufen zu lassen, damit er unser Land wieder einmal gegen die Kanaaniter verteidigt. Barak war ein sehr vorsichtiger Heerführer. Zu vorsichtig meiner Meinung nach. Denn wie sollten 10.000 Soldaten begeistert werden, wenn ihr Führer ein Zauderer ist? Da hat es mich ziemlich gepackt. Da wollte ich endlich mal wieder loslegen, losreiten und mitstreiten. Und deshalb willigte ich ein, als Barak mich fragte, ob ich mitreiten wollte. Die Chance, dass eine Frau zur Heerführerin wird. Und tatsächlich nahm er in Kauf, auf den Ruhm zu verzichten. Einfach unglaublich. Ein merkwürdiger Soldat. Ich gab ihm sogar noch den Befehl zum Angriff, dem alten Zauderer. Aber natürlich war es ja ganz anders. Ich wusste ja, dass Gott für uns streitet. Er hat mir den Auftrag gegeben, ich habe ihn an Barak weitergegeben. und wollte erleben, wie Gott an den Feinden und Unterdrückern handelt. Und ich habe es erlebt, wie die gelaufen sind, obwohl sie die modernsten Streitwagen und Waffen hatten. Der Heerführer ist einfach zu Fuß weggerannt. Und als wir dann nach dem großartigen Sieg unseres Gottes wieder zu Hause ankamen, da ging mir so manches durch den Kopf. Gott hat es zugelassen, dass der übervorsichtige Barak zum Heerführer wurde. Also hat er wahrscheinlich noch einige Eigenschaften mehr, die ihn dazu befähigen. Ruhe, Klarheit im Denken, Menschenkenntnis, Urteilsvermögen und nicht zuletzt Sparsamkeit. Gott hält ihn trotz seiner Zögerlichkeit für fähig, Menschen zu begeistern und zu führen. Und mich hat er mit all meinen guten Ideen und Kräften da unter die Deborah-Palme gesetzt. Mein weiser Herr und Gott, damit ich sein Reden höre und weitergebe, damit ich mit all meiner Kraft nicht übermütig werde, sondern glaubwürdig bleibe in den Grenzen meines Stammes und Volkes. Denn nur dann kann ich Gefäß sein, wenn ich lerne, mein eigenes kleiner werden zu lassen und Gottes Reden mehr Raum zu geben. Genau, so ist das.
Ich bin Ruth. Ich bin Moabiterin. Das Glück hat mich verlassen, denn ich habe meinen Mann verloren. Ich bin noch vollkommen durcheinander. Wo soll ich nun leben? Wer wird für mich sorgen? Hier sind doch Frauen ohne Schutz, wenn sie keinen Mann haben. 10 Jahre haben wir friedlich miteinander gelebt. In meine Herkunftsfamilie kann ich nicht zurück. Nun bleibt nur noch Nomi, meine Schwiegermutter. Auch ihr Mann ist ja umgekommen und ebenso ihr zweiter Sohn, der Mann von Orpa, meiner Schwägerin. Nomi hat mich so herzlich in ihre Familie aufgenommen. Das tat einfach nur gut. Und dabei sind sie selbst damals mit nichts hergekommen, als sie vor der Hungersnot aus der Gegend von Bethlehem geflohen sind. Mühsam haben sie sich ein Leben aufgebaut und konnten sogar die Hochzeit der beiden Söhne ausstatten. Und ihr Vertrauen zu ihrem Gott, Jahwe, hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein guter Gott, vor dem muss man sich nicht fürchten. Ob es dann doch sinnvoll ist, bei Nomi zu bleiben, aber sie hat mir so zugeredet, hier zu bleiben. Noch bin ich jung genug, noch einmal eine Familie zu haben. Nomi will wieder zurück nach Bethlehem, zu ihrer Familie. Mir ist nicht ganz klar, wie das gehen soll, nach so langer Zeit. Aber sie vertraut auf Gott. Der hat dem Stamm Juda damals auch einen Weg aus der Hungersnot gezeigt. Wir könnten uns gegenseitig unterstützen. Manchmal gelingt es ja auch, gemeinsam ein Geschäft zu eröffnen. Und Nomi hat sicher Verwandte, die uns vielleicht helfen. Nomi hat Orpa und mich gefragt, wie wir uns entscheiden wollen. Orpa, meine Schwägerin, sie sieht mehr Chancen für sich, hier in Moab zu bleiben. Sie fand das mit Jahwe auch eher komisch. Sie blieb dabei, unsere traditionellen Götter um Hilfe zu bitten. Also, ich werde mit Nomi gehen. Wo sie hingeht, werde ich auch hingehen. Ihr Gott ist mein Gott.
Und so wanderte Ruth mit ihrer Schwiegermutter Nomi aus dem Land Moab zurück nach Bethlehem.
Also heute ist mir was Eigentümliches passiert. Ich habe mir endlich ein Herz gefasst und bin auf die abgeernteten Felder zum Ehrenlesen gegangen. Als ich einen von einem sehr respektablen Mann freundlich angesprochen wurde, er meinte, ich solle auf seinem Feld bleiben und direkt nach dem Mähen die Ehren lesen. Das ist dreimal so reichlich als sonst. Und ich durfte von seinem Wasser trinken am Feldesrand. Niemand hat mich als dahergelaufene dumm angeredet und belästigt. Ich habe diesen Herrn gefragt, wieso er das alles tut, obwohl ich doch Ausländerin bin. Er meinte, dass er meine Geschichte kenne und von meinem Fleiß schon gehört hatte. Er schätzt es sehr, dass ich mich losgelöst habe von meinen alten Göttern und bei Jahwe Schutz und Zuflucht gesucht habe. Er möchte mir zeigen, dass das eine gute Entscheidung war. Und er hat mich am Ende des Tages sogar noch zum Essen eingeladen. Und als ich das alles erstaunt und glücklich meiner Schwiegermutter erzählte, freute sie sich und gab Gott die Ehre für diese glückliche Fügung. Jahwe sei aller Dank, er sei gelobt und gepriesen.
Das ist ein schweres Leben. Ständig werden wir schikaniert und eingeschüchtert. Der Pharao hat irgendwie Angst vor uns. Ich bin Jochebed. Ein eigentümlicher Name, nicht so bekannt. Ich gehöre zum Volk der Israeliten und lebe in Ägypten. Meine Familie leidet. Es gab schon Tote und Verletzte. Nur weil die Aufseher des Pharao glauben, wir würden nicht genug arbeiten. Ja, arbeitet mal im Schlamm. Bei dieser Hitze mit der Knute auf dem Rücken. Immer wieder denke ich, das kann so nicht weitergehen. Aber der Pharao denkt sich immer neue Strafen aus. Der neueste Schrecken. Die Hebammen sollen die neugeborenen Jungen töten. Stellt euch das mal vor. So ein Kind ist doch ein Geschenk Gottes. Ich bin so froh, dass Schifra und Pua, unsere Hebammen, da einer Meinung sind. Sie werden es nicht tun. Niemals werden sie die Neugeborenen umbringen. Sie sind gottesfürchtige Frauen. Ihnen ist das Leben heilig. Und wisst ihr, wie sie das begründet haben, als der Pharao sie zur Rede stellte? Die hebräischen Frauen seien robuster als andere und die Kinder wären immer schon da, sie kämen immer zu spät. Guter Trick. Natürlich auch ein bisschen leicht zu durchschauen. Aber irgendwie war es dem Pharao dann doch zu viel, sich wegen dieses Frauenthemas aufzuregen. Unser hebräisches Volk wurde größer und größer. Und wir freuten uns an der wachsenden Kinderschar. Und nachdem ich meinen Mann geheiratet hatte, wollten wir auch mitmachen. Doch gerade da fiel dem Pharao auf, dass die Hebräer mächtiger geworden waren. Und wieder gab es einen Befehl, die neugeborenen Jungen töten zu lassen. In den Nil wollten sie sie werfen und ertrinken lassen, wie die Katzen. Es ist unvorstellbar. Unser süßes Baby Mose war 3 Monate alt, ein fideles Kind. Und wir konnten ihn nicht mehr so leicht verstecken. Es war schwierig. Er war aktiv. Und wir beratschlagten uns, was könnten wir tun? Und da kam uns eine geniale Idee. Wir legten unseren kleinen Mose in ein Körbchen, verdichteten es und würden ihn an den Nil bringen. Und ganz nah an der Badestelle der Prinzessin. Und Gott schenkte Gelingen. Die Prinzessin fand diesen kleinen Mose und nahm ihn zu sich. Sie dachte gar nicht daran, diesen Befehl ihres Vaters. Scheinbar war sie so vernarrt in unseren kleinen Mose. Und natürlich musste eine Amme gesucht werden. Und ich war sofort zur Stelle und durfte mein Söhnchen selbst stillen. Und nicht nur das, ich durfte ihn aufwachsen sehen in einer wunderbaren Umgebung. Versorgt, umhegt und behütet. Und in was für einer Pracht. Und natürlich bekamen auch Aaron und Miriam, die Geschwister von Mose, davon zu spüren. Es sollte ihnen an nichts fehlen. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann muss ich weinen. So viel Angst hatten wir, so viel Zorn gegen diese gewalttätigen Soldaten des Pharaos. Und dennoch sind wir unserem Herzen gefolgt. Auf Jahwe zu vertrauen in solch schwierigen Situationen ist nicht leicht. Aber er hat uns beschenkt, er hat uns belohnt und gesegnet. Und schaut doch, was aus all meinen Kindern für wunderbare Menschen geworden sind. Gelobt sei Gott, dass ich die Mutter von Aaron, Miriam und Mose sein darf.
Zunächst erstmal, kommt doch noch mal vor, ihr lieben Frauen. Ich möchte gerne applaudieren für euch. Na. Dankeschön. Ruth, Deborah, Jochebed, Miriam, Pua, Schifra, nicht zuletzt Esther, Elisabeth, Maria, Frauenpower in der Bibel. Oder Lydia, als erste Christin in Europa Geschäftsfrau für Sinn mit Luxus, nämlich dem Handel mit dem Farbstoff der Purpurschnecke. Und das sage einer, die Bibel sei von gestern. Frauen haben immer Chancen bei Jesus. Er hat in einer Männerwelt Gleichberechtigung gelebt, die manche heute mit zweifelhaften Sprachregelungen herstellen wollen. Soweit zum Gendern, lieber Olli. Warum sollten wir die oben genannten Frauen eigentlich kennen? Warum stehen sie im Buch der Bücher? Diese Frage können wir uns jetzt mal stellen. Und ich habe versucht, das ein bisschen rauszufiltern, denn wir müssen uns mal konzentrieren auf die 3. Gemeinsam haben sie, dass sie Schaltstellen besetzen in der Geschichte des Gottesvolkes. Deswegen stehen sie ja in der Bibel. Ohne sie wäre die Geschichte des Volkes Israel vielleicht anders verlaufen. Beginnen wir mit Jochebed. Sie ist die Mutter von Mose, Aaron und Miriam und ich nehme mal an, von weiteren Kindern, die nicht so eine tragende Rolle spielen oder gespielt haben. Das wäre ein Thema für sich, Familie mit solchen und solchen Begabungen. Und Jochebed hat sich widersetzt den Regeln des Pharao und deswegen überlebten ihre Kinder, ganz besonders der Mose, von dem wir gehört haben. Heißt das für uns, dass wir nach unseren eigenen Regeln am besten leben sollen und Gott gehorchen dadurch? Wir sollen doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir haben mit Gottes Geboten und unseren Lebenswerten ein Gerüst, wie wir unser Leben ordnen können. Darum geht es, wo Menschenwürde verletzt wird, wo zu Gewalt aufgerufen wird, wo Kulturen zerstört werden, dort sollen wir uns widersetzen. Das ist heute genau so wie damals. Heute früh haben wir aus den Informationen von Open Doors gelesen, wie in China Frauen und ganze Gemeinden überwacht werden. Immer wieder lesen wir davon, es ist aktuell, man muss sich widersetzen und man bezahlt es mit dem Leben. Das hat sich nicht geändert. Widerstehen ist schwer. Und ich persönlich muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich nicht mürbe würde, wenn die Knute sozusagen auf dem Rücken tanzt oder wenn man bedroht wird und sage, dann gehe ich in die innere Emigration, dann lebe ich meinen Glauben ganz still für mich alleine. Widerstehen ist schwer. Das bedeutet auch in Deutschland zum Beispiel, sich aufzulehnen gegen Gesetzesregelungen, Abtreibung, freiere Waffengesetze, Ausländerfeindlichkeit. Es ist schwer zu widerstehen. Schauen wir auf Ruth. Sie hält sich an Naomi, ihre Schwiegermutter, und weiß, dass sie Jahwe vertrauen kann. Sie bleibt nicht im Schatten als Migrantin, sondern möchte mit ihrer Hände Arbeit für den Lebensunterhalt sorgen. Sie geht los, sucht sich Arbeit, sie stellt keine großen Forderungen, sie beginnt klein mit Ehrenlesen. Sie vertraut darauf, dass Gott sie versorgen wird. Und diese Stärke bewirkt Gott in den Menschen auch heute noch. Es gibt Beispiele unter uns in der Gemeinde. Vielleicht sind wir jetzt alle gut in einer relativen Sicherheit angekommen, aber wir wissen nicht, was kommt. Es gibt Menschen, die sich überlegen, ob sie eine neue Heizung installieren. Es gibt Leute, die sich überlegen, ob sie weiter in ihrer großen Wohnung wohnen können. Da gehört Verstand dazu, kluge Entscheidungen, aber auch Gottvertrauen, wie es weitergehen wird. Dass Gott uns versorgen wird. Ruth hat Gott vertraut und ehrlich gesagt natürlich auch ein bisschen gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter getrickst. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass die Ruth auf den Ratschlag ihrer Schwiegermutter hin zum Erntefest, wo kräftig gefeiert worden ist, sich bei dem Boas im Haus niederlegen sollte und dem Boas die Decke von den Füßen nehmen sollte, damit er in der Nacht aufwacht, weil ihm kalt ist. Kalte Füße können unangenehm sein, ne? Und Boas wacht auf und sieht zufällig Ruth da liegen. Naja, ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. Manchmal müssen Männer zum Glück gezwungen werden. Da hat sich heute nicht viel geändert. Aber wir lesen auch von einem Boas, der außergewöhnlich milde und großzügig ist. Das wollen wir nicht vergessen zu erwähnen. Ruth übernimmt Verantwortung für ihr eigenes Leben. Ebenso wie Naomi, sie sind mutig und schlau, offen für Kommunikation und sie sind selbstbewusst. Also, was können wir von Ruth lernen, Verantwortung zu übernehmen? Ja, und ein bisschen tricky zu sein. Zum Schluss die Frau, die es geschafft hat, Deborah. Ich sehe sie so sitzen und über die abwechslungsreiche Landschaft blicken Hügel, Täler, wechselnde Farben. Ihr müsst mal ein paar Bilder angucken von der Gegend, wo die gesessen hat. Das ist echt schön dort. Also ich war noch nicht in Israel, aber die Bilder haben mir einen Eindruck vermittelt. Also Deborah hat es gut unter ihrer Palme. Sie wird besucht von Ratsuchenden, sie erfährt Geschichten, sie weiß Rat, sie gibt Hinweise. Sie ist rundum die geborene Seelsorgerin. Sie verfügt über Lebenserfahrung und kennt die Stimme Gottes. Sie ist Prophetin und damit Führerin, Leiterin, zumindest in ihrem Stamm. Und sie ist vielleicht genau richtig an diesem Ort, weil sie sonst zu beherrschend wäre, zu aktiv, zu herausfordernd für die Männergesellschaft, störend vielleicht sogar. Darum hat Gott sie dort hingesetzt, unter die Deborah-Palme. Sie gibt Inspiration, muss aber locker lassen, wenn die Ratsuchenden es dann nicht so umsetzen. Das ist das Problem, was es auch heute noch gibt. Sie ist nahe dran an Gott, muss aber die Menschen gehen lassen, kann sie nicht direkt beeinflussen und begleiten. Das tut manchmal weh, wenn man spürt, dass Menschen einen guten Weg einschlagen könnten. Und dann gehen sie zur Türe raus und dann sind sie in ihrem alten Leben und es ist scheinbar alles vergebens. Und deswegen, glaube ich, hat es der Deborah so gefallen, diese Chance zu haben, mit dem Heerführer loszureiten. Und sie nutzt diese Chance und greift direkt ein und nimmt den General beim Wort. Und ich sehe sie als eine wirklich starke Frau, die ihre Stärke aber hinter Gottes Willen zurücksetzen kann. Die gerade darin stark ist, weil sie sich als Gefäß versteht, als Sprachrohr und Ideengeberin. Und das ist diese Problematik, wenn wir fragen nach der Berufung für unser Leben. Diese Frauen haben für ihre Verhältnisse sich ganz stark verhalten und deswegen stehen sie in der Bibel. Es gab ja Millionen andere, die nicht in der Bibel stehen. Sie zeigten Widerständigkeit, überwanden diese Widerstände mit Schlauheit. Sie übernahmen Verantwortung in prekären Lebenssituationen. Sie wagten sich heraus aus der Komfortzone, wie wir heute sagen, und sie gingen Risiken ein. Sie wussten nicht so richtig, wie es ausgehen wird. Und sie fragten trotz ihrer traditionellen Lebensumstände und Entwürfe als Frau und Mutter nach ihrer Berufung, nach ihren Aufgaben, dem Lebensraum, den sie gestalten können. Ich habe mich natürlich gefragt, wie ist denn das bei mir gewesen? Und ich frage dich, wie ist das bei dir? Fragst du nach der Aufgabe, die du über deine Aufgabe in deinem kleinen Leben hinaus noch haben kannst? Übernimmst du Verantwortung? Kennst du deine Berufung? Ich habe mich so gefragt, wie war das bei mir? Hatte ich einen großen Plan für mein Leben? Nö, hatte ich nicht. Ich habe meistens das gemacht, was mir vor die Füße gelegt wurde. Ich habe dieses Denken, was heute so gang und gäbe ist, wo will ich in 5 Jahren sein, wo will ich in 10 Jahren sein? Das habe ich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in der DDR groß geworden sind. Meist habe ich das getan, was vor Füßen liegt. Und es gab genug zu tun, muss ich so sagen. Man muss natürlich auch den Blick dafür haben. Man kann auch drüber steigen. Und in puncto Berufung gibt es gerade auch bei uns in unseren christlichen Kreisen manche Problematik, wo man dann sagt, oh ja, das ist meine Berufung. Und man startet wie ein Adler und landet wie ein Spatz. Da gibt es Irrtümer und Enttäuschungen. Also, wir sind immer wieder, genau wie die drei Frauen, die wir heute kennengelernt haben, darauf angewiesen, auf Gottes Weisung zu hören und dann Verantwortung zu übernehmen, dann zu gestalten. Ihr kennt mich schon relativ lange, das mache ich gerne. Und ich habe mich auf diesen Gottesdienst auch gefreut und gedacht, ja, es macht Spaß, mit Texten umzugehen, mit Menschen umzugehen, Geschichten zu erzählen. Das mache ich gerne. Ich bin nicht gerne widerständig. Ich versuche immer so durchzukommen. Aber manchmal muss auch das sein. Widerstand ist ein viel benutztes Wort in der deutschen Geschichte und meint meistens auf der Seite der Guten und moralisch Richtigen zu stehen. Widerstand ist anstrengend und gefährlich. Ha. Oft steht man allein in der Mehrheit. Manche vielleicht von euch kann das erzählen, Stichpunkt DDR, wenn man sich geoutet hat als Christ. Vielleicht ist es heute noch genauso, wenn man nach anderen Maßstäben leben möchte. Steht man allein. Zu jeder Zeit trifft das Christen in dieser Welt. Um Jesu Willen nehmen sie Verfolgung und Tod in Kauf. Da können wir hier in unserem gemütlichen Leben nicht mitreden. Aber nicht nur als Christen, sondern auch als Menschen eines Volkes, einer Ethnie oder eines Geschlechts. Es gibt endlos viele Beispiele dafür, wie Widerstand schwierig ist, aber wie Widerstand auch nötig ist. Frauen und Männer werden gebraucht, hier und heute, die sich trauen, die sich mitnehmen lassen, die sich auch in die erste Reihe stellen, die Gottes Reden Raum geben. Um Gottes Willen, um Jesu Willen, vor allem aber um der Menschen Willen, die Gott so wertvoll sind. Und wir haben vom Alten Testament etwas gehört, und wir haben, das ist mir jetzt während des Gottesdienstes aufgefallen, die Lieder waren die Lieder des Neuen Testaments. Die waren Jesus-Lieder. Die haben uns gezeigt, wohinaus das geht. Dass Jesus für uns sozusagen diese Wege vorgegangen ist. Und dass wir Menschen lieben können, weil Jesus uns geliebt hat. Und damit möchte ich schließen. Diese Frauen wurden von Gott gesegnet. Wir sind auch von Gott gesegnet. Und wir kennen Jesus als unseren Herrn. Und Freund, Inspirator, wir kennen den Heiligen Geist, mit dem wir uns beschenken lassen können, auch in Situationen Verantwortung zu übernehmen, wo alle anderen sich wegducken. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott mit uns ist, so wie mit Deborah, Ruth und Jochebed. Amen.